Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Sascha, was trinkst du heute?
Ich trinke ein Ostheimer Bürgerbräu tatsächlich. Ein besorgtes Bürgerbräu.
Und schmeckt
ein Braunetikett.
Schmeckt's arg hopfig, oder?
Sind nur deutsche Zutaten drin.
Da sind nur deutsche Zutaten drin.
Ich trinke, das hatten wir aber schon mal in der Sendung gehabt, einen Gösser Naturradler. Manchmal habe ich so meine Anfälle.
Und damit sind wir eingestimmt für eine neue Folge von Sie reden, der dreibeinige Podcast. Wir grüßen euch.
Hallo Internet. Hallo lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
Hallo liebe Hörenden.
Wir kommen gerade aus dem Kino.
Ja.
Und ich habe gemerkt an mir, an unseren, ich glaube, wir hatten schon mindestens ein Review, als wir gerade aus dem Kino gekommen sind.
Da sind wir immer so euphorisch, wenn wir gerade aus dem Kino kommen.
Das ist ein ganz, ganz beschissener Moment, um eine Kritik zu machen.
Richtig. Ich erinnere da nur an unsere Kritik zu Star Trek 2 Reboot.
Richtig.
Da kamen wir auch irgendwie aus dem Kino, ganz euphorisch. Und naja, mit ein paar Kritikpunkten schon, aber die haben sich dann, je länger wir über den Film nachgedacht haben, immer mehr verfestigt.
Wo wir hingegen viel Zeit hatten zum Nachdenken, war bei Star Trek 3 Reboot.
Ja.
Und den haben wir ganz gnadenlos, habe ich den in Grund und Boden
habe ich gar geredet. Nicht so gemerkt. Fandst du den nicht gut?
Ich habe gesagt, Star Trek 2 wäre besser.
Hast du gesagt?
Habe ich gesagt.
Der richtige Star Trek 2 oder?
Nee, der Reboot 2.
Also, ja gut, da ist ja. Ist ja nicht weiter schwer. Warte mal. Nee, vergiss, was ich gesagt habe.
Wo wir auch schon ein Thema waren, Sprache.
Ja.
Ein schwieriges Thema, oder?
Führt zu Missverständnissen. Manchmal schon alleine unter Menschen.
Aber man denkt nicht, finde ich nicht, man denkt nicht oft genug drüber nach, inwiefern Sprache das Denken beeinflusst. Also, beziehungsweise, ich habe letzten Artikel gelesen, da war die Frage, wie denken eigentlich Gehörlose?
In Bildern?
Es stellt sich raus, dass die Leute, die von Geburt an taub sind, und die das Glück haben,
trotzdem was hören wahrscheinlich.
Die das Glück haben, Zeichensprache zu lernen, denken tatsächlich in Zeichensprache.
Ach.
Die nicht das Glück haben, Zeichensprache zu lernen, sind dann wohl sehr dumm und können nicht richtig denken.
Das halte ich für eine gewagte Theorie.
Die Quelle gebe ich an, das ist The Straight Dope.
Das klingt nach einer zuverlässigen Quelle.
Ich glaube, das ist eine ziemlich zuverlässige Quelle. Ich verlinke es mal, guckt es euch mal selber an. Also
Straight Dope.
The Straight Dope.
Okay. Ja.
Dass du es nicht kennst, wundert mich. Das ist nämlich ist das eine sehr, sehr, sehr gute Quelle, weil ich habe dadurch nichts drin gefunden, obwohl der wirklich tausende von Artikeln online hat, was ich jetzt mal so direkt bezweifelt hätte. Also wenn er da Schwachsinn erzählt hat, kann das sehr gut.
Okay. In welchem Zustand liest du die Artikel?
Straight natürlich.
Sehr gut. Richtige Antwort. Pling. Ja, ich habe mich demnächst mit meiner Frau drüber unterhalten, über die Frage, die ich mir in letzter Zeit irgendwie, warum auch immer, gestellt habe, auf was ich eher verzichten wollte. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich jetzt blind oder taub sein müsste,
ja,
würde ich tatsächlich sagen blind.
Du, jetzt so aus dem Bauch raus hätte ich das auch gesagt, tatsächlich.
Weil ich einfach auf Sprache und Musik nicht verzichten will. Also ja. Ich meine, das ist ja das Schöne beim Radio zum Beispiel, dass du ja Bilder im Kopf erzeugst. Vielleicht auch beim Podcast in gewisser Weise.
Vielleicht ein bisschen, so ganz kleines bisschen.
Ich meine, Hörbücher freuen sich ja einer großen Beliebtheit und man kann ja wirklich so ein Hörbuch hören und sieht dann diese Szenen vor Auge. Wenn man jetzt von Geburt aus blind ist, weiß ich nicht, ob man dann irgendwie was sieht vom geistigen Auge. Aber ich glaube, man stellt sich ja schon irgendwas vor. Wenn du hörst irgendwie, er trägt ein blaues Kleid, dann kannst du dir so vielleicht ungefähr vorstellen, weil du es ja fühlen kannst, was ein Kleid ist.
Ja.
Gut, die Farbe weißt du halt nicht, aber du machst dir vielleicht schon deine eigenen Bilder im Kopf.
Ich denke, du hast dann auch die Assoziationen, weil du hörst dann vielleicht auch mal, der Himmel ist blau. Und du hast dann vielleicht bei der Farbe zumindest dann die anderen Begriffe oder Konzepte im Kopf, die halt auch mit der Farbe blau verbunden sind. Mhm. Also darüber dann eher.
Ja.
Ob visuell, ich meine, wenn man das echt nicht kennt,
ja, und ob man sich was vorstellen kann. Auf Musik könnte ich echt nicht verzichten. Also das.
Falls sich ein Blinder unter unseren Zuhörern befindet, da habe ich noch nichts drüber gelesen.
Ich habe mich dem letzten mit dem Brandenburgischen Blinden- und Sehbehindertenverband unterhalten, also mit dem Geschäftsführer. Und der hatte mir die produzieren halt einmal im Monat ein Blindenmagazin. Also die machen quasi auch Podcast. Und jeder Landesverband liefert regelmäßig, also monatlich ein Magazin ab, wo sie halt interessante Sachen erzählen, die für Sehbehinderte vielleicht gerade von Nutzen sind. Und er sagt, naja, die Berliner, die lesen halt irgendwelche Sachen vor, klingt halt wie eingeschlafene Füße. Mhm. Und der macht halt eine richtige Radiosendung und spannt da die ganze Familie ein und die Sekretärin aus dem Verband und seine Frau und keine Ahnung wen alles noch, die Tochter, die Enkeltochter. Und der hat da so ein Abspielgerät. Das ist echt spannend, also wie das funktioniert. Der hat dann irgendwie, weiß nicht, ob das, doch, das sind CDs mit 16 Paralleltracks oder sowas. Und der hat dann dieses Abspielgerät und kann halt die Tracks da auswählen. Und fand ich ganz interessant, mich mit ihm mal zu unterhalten. Also wie so ein Sehbehinderter die Welt wahrnimmt. Also der hat natürlich noch eine Restsehstärke.
Ach so. Hm. Hat er denn mal klar gesehen vorher, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht. Der hat aber auch früher halt auch Radio gemacht und macht jetzt halt diese Podcasts. Er kannte auch Podcasts. Fand ich schon spannend.
Cool.
Ja, Sprache funktioniert auf mehreren Ebenen.
Es gibt ja auch die Sprache der Musik.
Ja, Wahlgesang, Musik oder sowas. Denn wir kommen ja aus dem Kino, wie gesagt. Und es könnte nicht unbedingt spoilerfrei sein, was ihr jetzt gleich hört. Aber wir unterhalten uns heute über einen Film, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Nein, der heißt Arrival.
Ja, so heißt er.
Genau, die schwebenden Muscheln über Montana. Über Hannah Montana.
Ich habe zuerst gesagt, warum heißen die Dinger Muscheln? Die sehen doch aus wie Eier. Aber da hat man es noch nicht von der Seite gesehen.
Ja, richtig. Da hatten sie noch ein Ass im Ärmel, die Tricktechniker.
Ja. Jetzt hat wir haben den Abspann gesehen, da haben Massen, Armeen von Grafikern dran gearbeitet an diesem Film und Visual Effects. Habe ich das richtig gesehen, dass sie die Hauptdarstellerin irgendwie haben auch so altern lassen oder jünger werden lassen manchmal?
Also abends, ganz am Anfang haben sie es gemacht, also als das Baby geboren wurde, sah sie jünger aus und dann die nächste Einstellung hatten sie ja, glaube ich, extra Augenfältchen gemacht.
Aber ich weiß, ich kann es mittlerweile schon echt immer nicht mehr sagen, als der Trailer von Assassin's Creed lief, da musste ich am Anfang hingucken, warte, sind das jetzt Computergesichter, sind das echte Gesichter? Also es waren, glaube ich, echte, die ganze Zeit über.
Ich denke, die haben da was drüber gelegt.
Es sah irgendwie, komisch aus oder ich bin jetzt schon irgendwie zu
Ja, diese Assassin's Creed Welt sah tatsächlich aus wie aus dem Computer, aber von hinten bis vorne.
Ich meine, ist die Schauspieler tatsächlich.
Ja.
Aber ich meine, wo sind die Grenzen? Dass man irgendwelche Pickel schon wegmacht, ist ja auch schon irgendwie eine Bearbeitung oder da irgendwie die Beleuchtung oder was weiß ich was ändert, was die ja immer tun. So viele Leute, die da dran mitarbeiten, die müssen ja irgendwas machen. Also dieser Bartstoppel ist krumm. Machen Sie den Bartstoppel mal gerade.
Geht nur, wenn du in der Gewerkschaft bist. Wenn du nicht, als Friseur darfst du es nicht machen, dann musst du in der Bartstoppel-Gewerkschaft sein, damit du dann den Bartstoppel des Schauspielers krumm machen kannst. Gerade.
Wo kommen jetzt auf einmal dieser Angriff gegen Gewerkschaften her? Nee, war echt. Ja, wir waren bei The Arrival. Und die Parallelen zu Contact sind mir auch erst im Film klar geworden, obwohl ich schon vorher ungefähr wusste, worum es ging. Aber eigentlich hatte der Film keine Parallelen zu Contact.
Nee, es hatte nur dieses Gefühl, diese Anmutung. Halt eine einzelne weibliche Hauptdarstellerin.
Ja.
Und der Anfang war ja ein bisschen Depri. Also,
ja, der stimmt.
Und ich fühlte mich da sehr, weil auch der ganze Film ist tonal sehr blass. Es gibt da...
Sagen wir mal ausgewaschen.
Ja, so ein bisschen verwaschen. Ich finde, es gibt da kein richtiges Weiß, es gibt da kein richtiges Schwarz.
Hat mich so ein bisschen an Prometheus erinnert, Prometheus.
Habe ich nicht gesehen.
Auch so dieses Verwaschene mit den keine kräftigen Farben drin, aber dafür sehr, fand ich zumindest, prägnante Steinstrukturen, Die kam bei,
die hatten wir da auch, ja.
Die gab's bei, bei Prometheus nämlich auch.
Ja, wobei, also dieser Schacht ja auch sehr künstlich, aber ich meine, er war ja nur künstlich, der konnte ja auch künstlich aussehen.
Genau. Und die Außenseite von dem Schiff hat man halt gesehen.
Es war zum einen...
Also es kommt Außerirdische an, in The Arrival, deswegen heißt der Arrival.
Es war zum einen sehr effektbeladen, zum anderen sehr zurückgenommen.
Also die Effekte waren ja im quasi nur dieses schwebende Schiff.
Ja.
Und die Außerirdischen im Schiff, die hat man nämlich gesehen tatsächlich.
Ja, oder halt mal die Einblendungen von den anderen 11 Alien-Schiffen, die halt über anderen
Plätzen. Aber die sahen ja auch alle gleich aus.
Ja, aber da hatte man halt auch ein paar chinesische Kampfschiffe drunter oder was weiß ich was.
Ja, da war sicherlich einiges.
Angry Mob mit AK-47 in, wo schwebte der nochmal? Im Mittleren Osten irgendwo.
Genau.
AK-47s for everyone!
Also kein Klischee wird ausgelassen.
Also es landen insgesamt 12 Schiffe auf der Erde. Also es landen auch nicht, sondern sie halten so ein paar Meter über dem Boden an und sind dann erstmal nur da.
Ja.
Und alle 18 Stunden machen sie unten eine Luke auf.
Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in.
Und da können die Leute dann mit so einer Hebebühne rein. Und da habe ich schon überlegt, wie kommen die denn jetzt weiter? Ich meine, jetzt stehen sie mit den Köpfen da so drin. Aber nee, ab einer gewissen Höhe ändert sich die Schwerkraft. Also dann brauchen sie nur einen kleinen Hopser zu machen. Und dann gehen sie auf der Wand quasi weiter nach oben und dann oben sind sie dann wieder auf dem richtig rum oder auch nicht, ist auch egal. Und da habe ich schon gedacht, so von wegen, das hat mir am Film eigentlich nicht so sehr gefallen, weil relativ schnell dann die ersten Mächte damit anfangen, irgendwie Dinger zu beschießen.
Ja, aber das ist ja nun ziemlich realistisch.
Ja, aber das ist auch hochrangige Militärs. Ich meine, die müssen schon irgendwie so schlau sein, dass sie sehen können, wenn da jemand in der Lage ist, Gravitation zu beeinflussen, was bei uns wirklich der heilige Gral ist. Also ich meine, das ist bei uns so die Vorstellung, außer vielleicht noch Zeitreise, aber Zeitreise, das ist...
Können die auch noch.
Nein, ja. Oder ist zu viel weg davon zu nehmen. Ich glaube, das muss man so ein bisschen als Metapher sehen bei dem Film. Jedenfalls wird dann unsere Hauptdarstellerin halt ausgewählt. Also sie ist halt auch Wissenschaftlerin, was auch nahe liegt irgendwie, weil sie ist Linguistin und sie soll halt diesen Erstkontakt da irgendwie hinkriegen und mal die Sprache. Was wollen die hier eigentlich?
Wenn es um Übersetzungen geht, stehen sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das sie für mich übersetzen müssen.
In allen 12 Stationen arbeiten dann Linguisten und treten irgendwie in Kontakt mit denen und kommen irgendwie zu dem Schluss, dass die Außerirdischen von irgendeiner Waffe faseln.
Ich weiß, was das ist.
Was steht da?
Waffe anbieten.
Was also sehr schön angedeutet wird in dem Film, ist, dass die halt nicht offen miteinander kommunizieren dürfen. Also es geht immer nur, also man sieht halt nur bei den Amerikanern, was da genau abläuft, aber die haben halt auch immer Besprechungen und da ist halt ein ziemlich wohlwollender Militär, fand den relativ wohlwollend und dann noch ein CIA-Typ, der ist
auch relativ wohlwollend,
aber noch ein bisschen härter als der General so in seinen Äußerungen.
Aber da kennt man andere CIA-Leute, also aus Filmen.
Aus Filmen jetzt so. Aber insgesamt merkst du schon, dass es super, halt super angespannt. Genau, was die Parallele zu Kontakt, die mir eingefallen ist, habe ich gedacht, war so von wegen, ja, das ist so ein relativ realistischer Erstkontakt mit halt Nachrichtensendungen so drumherum, die man halt so gesehen hat, wie man sich das vorstellen kann. Also bei Kontakt fand ich das auch schön. Bei
Kontakt hat er nicht Ben Kingsley mitgespielt?
Frag mich nicht.
Diesen komischen Typen, der da in der Raumstation rumgeschwebt ist, diesen Millionär, Milliardär.
Ist Ben Kingsley ein 80-jähriger Mann?
Aber ja, mittlerweile.
Für mich auch schon. Ich weiß es nicht mehr.
Ben Kingsley kann alles spielen, der kann auch Gandhi spielen.
Mag sein.
Aber was ich halt sagen wollte, also du hast im Grunde genommen nicht viele Schauplätze. Du hast am Anfang, du hast das Haus von der Frau, du hast die Universität, relativ einfach halt als Location zu kriegen und halt ein Zeltlager des Militärs und halt das Alien-Raumschiff, was im Grunde genommen aus Phantasialand-Felsen besteht, nur halt nicht so pseudo-höhlentechnisch wie ein Phantasialand-Felsen, sondern halt alles sehr rechteckig mit einer großen Glasscheibe auf der anderen Seite, wo Nebelwald.
Alles hat so, also es gibt eigentlich wirklich nicht viel Details in diesem Raumschiff, aber ja, eben. Die Details, die es gibt, die haben ungefähr die Form von einem Smartphone.
Ja, aber
immer diese abgerundeten Ecken.
Ja. Also ich denke, dass sie trotzdem jede Szene digital nachbearbeitet haben.
Absolut.
Absolut. Aber im Grunde genommen ist halt das Setting relativ zurückgenommen.
Total.
Dafür, dass es halt ein potenzielles Weltbedrohungsszenario ist.
Aber halt trotzdem total durchdesignt.
Ja, aber es hat davon, hat dafür was. Also ja. Es ist optisch, es macht schon was, obwohl es ein bisschen wischiwaschi ist, macht es halt irgendwie was her. Es hat seinen eigenen Style und die Musik ist auch vor allen Dingen geil. Also ich habe schon gesagt, geil. Die haben einen, ja, so sehr speziell, da mit seinem eigenen Style. Ich habe schon gesagt, sie haben einen Pottwal dafür irgendwie ins Studio
also es gibt geschoben. Schon mehrere Themen. Das erste Thema, das kam, das war, fand ich so ganz 0815 so Weltraum, weil das kam so getragen und so ein bisschen auch melancholisch. Also halt so wie so alle Science-Fiction-Filme, die keine Baller-Science-Fiction-Filme sind. So fing das an mit Geigen, mit Streichern war das erste.
Ja, weil
und da
schon
ein bisschen schlecht.
Ging es ja um das Familienleben von der Hauptdarstellerin. Das war halt sehr melodramatisch.
Ja, aber ich dachte halt so von wegen. Ja. Das ist der erste Eindruck, den man halt hat. Das ist jetzt ja schon so ein bisschen die Stimmung. Und du hast natürlich recht, was danach kam, war halt auch melancholisch. Aber ich war
in einem Voice-Over, was auch immer so ein bisschen ausgelutscht ist inzwischen.
Aber ich war sehr überrascht, als der Soundtrack dann sich nachher geändert hat und recht vielfältig wurde. Also ich muss jetzt sagen, kein Gassenhauer, ne? Also das nicht, aber teilweise hat es mich ein bisschen an Radiohead erinnert. Also eine Stelle besonders, diese die Leute, die das Radiohead-Album haben will, werden wissen, was ich meine. Ich glaube, das heißt Okay Computer. Und dann passt es halt ganz gut. Genau, was du gerade eben meintest mit den wenigen wenigen Plätzen. Ich glaube, Kritiker gibt echt da zwei Schulen. Und die einen, die haben halt eine relativ klare Vorstellung von Filmen. Zum Beispiel, dass es keine Kammerspiele sein soll, dürfen eigentlich. Weil also Kinofilm, große Leinwand heißt auf alle Fälle, du musst da sehr stark mitarbeiten, was sie in dem Film auch gemacht haben, weil die Einstellungen und die Fahrten, die waren teilweise schon recht gut. Also die Bilder wirkten wie gemalt teilweise.
Trotzdem war es zeitgleich eine Art Kammerspiel.
Es war halt dann eher ein Kammerspiel, weil es halt nur in diesen drei, aber ich meine, hier Quentin Tarantino hat es ja auch vorgemacht, ne? Mhm. Obwohl der Schuppen war ja größer als das, was wir da im Film gesehen haben. ich habe nachher wieder gesagt, das wäre halt auch super als Star Trek-Folge gekommen. Das hat eigentlich auch von allem her, also von der Thematik her, von dem, wie es alles aufgelöst worden ist, alles von den Star Trek-Folgen, die mir am besten gefallen haben. Plus noch X, würde ich mal sagen. Also noch eine Schippe drauf.
Mhm. Weil es so stylisch war halt auch, ne?
Also auch weil es stylisch war? Nee, ich meinte jetzt auch von wegen wirklich die Handlung und das Thema.
Ja.
Star Trek ist immer sehr stylisch. Ja, Star Trek ist natürlich auch immer sehr stylisch, das stimmt schon.
Nee, aber ich meine, weil du sagst, eine Schippe drauf, es ist schon deutlich stylischer als halt irgendwie.
Ach so, so hast du das gemeint. Ja, das ist genau, es ist eine Schippe drauf in Sachen von mehr stylisch und noch eine Schippe drauf auch in Sachen von, es ist schon ein bisschen unklar am Ende, was da genau eigentlich passiert ist jetzt, obwohl der Grundgedanke für mich zumindest ganz klar rübergekommen ist. Und das fand ich gut, das fand ich super.
Was ist für dich der Grundgedanke?
Dass Sprache das Bewusstsein prägt und das.
Ach, das, was du vorhin irgendwie mehr oder weniger durch die Blume sagen wolltest mit den Tauben, die.
Den Tauben.
Die keine Zeichensprache gelernt haben, denen das Denken schwerfällt, deiner Meinung nach.
Das fiel mir dann noch, nicht meiner Meinung nach, sondern dem, was ich gelesen habe. Außerdem, wir können es ja ruhig sagen, die können es ja nicht hören. Ha, das fiel mir noch zu dem Thema dazu ein. Ja, doch, das meinte ich dazu. Also, Sprache bestimmt unser Denken. Wir können nur in den Begriffen denken, die wir als Sprache zur Verfügung haben. Deswegen, also
dafür ging mir die Kommunikation mit den Außerirdischen dann doch am Ende etwas zu gut.
Das fand ich dann auch. Der Film, der hatte nicht nur an der Stelle ein Problem. Ich fand auch der erste Tag der Kontaktaufnahme wurde gar nicht gezeigt. Das war nur irgendwie so, wir sind jetzt drin. Und dann sah man irgendwie die Umrisse von dem Alien und dann war auf einmal abends und sie hat sich den Helm abgenommen und hat geschwitzt.
Und der Typ hat gekotzt.
Also sie hatte noch einen Wissenschaftler an die Seite gestellt bekommen, so einen Naturwissenschaftler. Was der gemacht hat, hat man nicht so richtig gesehen.
Keine Ahnung, oder?
Er hat es an einer Stelle, wo es mir erwähnt, er hat ihnen auch, glaube ich, auch Primzahlenfolgen gezeigt.
Ja.
Und die konnten sie wiederholen.
Aber im Grunde hat er sie machen lassen und unterstützt. Und was sein Team macht, das war irgendwie relativ unklar.
Kam im Film einfach nicht vor. Also er ist einfach nicht, auch nicht weitergekommen. Aber das war ja auch nicht das, was die Aliens wollten. Die Aliens hatten ja schon eine Absicht.
Ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war ja irgendwie auch die Absicht, also sie mussten unbedingt sie haben.
Genau. Also aus mehreren Gründen wahrscheinlich. Also ich denke mal, dass sie halt schon wussten, dass sie die Richtige ist, aber sie ist halt auch die Richtige, jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen Vorherbestimmungen oder Prophezeiungen, sondern aufgrund halt ihrer Fähigkeiten.
Okay. Aber nicht, also ich meine, die Aliens haben ja ein anderes Konzept der Zeit. Also die wissen ja wahrscheinlich, wen sie
Ich habe jetzt für mich entschieden, das mit diesem in die Zukunft gucken nicht so wörtlich zu nehmen, sondern es mehr so als Symbol für den Wechsel der Perspektive. Also von dem du siehst das größere Bild. Das größere Bild.
Das war der Autos-Werbespot vorher mit dem Wechsel der Perspektive vor dem
Scheiße.
Film.
Vor diesem Film liefen ungelogen. Das
muss ich ganz kurz erzählen. Vor dem Film liefen 5 Autowerbungen. Und eins davon war, ich habe befürchtet, dass wieder ein Auto war, die fing richtig gut an, so, also dass die Außerirdischen halt, dass die Menschheit zum Mond geflogen ist, aber das Geilste war halt den Aufgang der Erde über Mond zu beobachten und dass sie viel lieber auf die Erde geguckt haben als auf den Mond, ja. Und dass ein Perspektivwechsel manchmal Wunder bewirken kann. Und ich dachte so, was kommt jetzt? Ich
war schon das Schlimmste
vorbereitet.
Jetzt?
Und dann kam eine Autowerbung. Und dann haben wir beide so gesagt,
die Erde ist wunderschön.
Fahrt genau, sie kaputt. Lass sie uns zerstören durch Abgase.
Und Rohstoffverbrauch und überall Straßen und Asphalt hinbauen und Parkplätze.
Und dann vorne auch diese Werbung, das perfekte Stadtauto. Und in dieser ganzen Fuckstadt ist nur dieses eine Auto rumgefahren auf jeder Straße. Wo ich sage, das ist sehr realistisch halt.
Ja, genau.
Ja, weil in der Stadt sind alle Straßen frei.
Mhm. Also wenn ich das erste Mal eine Autowerbung sehe, wo Autos im Stau stehen und das irgendwie als positiv präsentiert wird trotzdem, dann bin ich mal drauf gespannt, ob die das hinkriegen. Die Werbung vorher war komisch.
Ja, die war sehr komisch.
Dieser bärtige Gott in Unterhose.
Ja, der dann im Discounter einkaufen geht.
Es waren sogar 2 bärtige Götter in Unterhose, der mit dem Discounter und der mit dem Strom.
Das war der gleiche.
Das war der gleiche?
Das war der gleiche.
Der war doch mit dem Power noch. Und das eine war Aldi, das andere war ein Stromanbieter. Nee, das war nicht dieselbe Werbung.
Nee, der Zeus hat da im Himmel Party gemacht und dann kam der Buchhalter, hat ihm gesagt, das kann er sich nicht mehr leisten. Er hat den Stecker gezogen.
Ja.
Und dann ist er bei Aldi einkaufen gegangen.
Ach so, das war gar keine 2 Werbung.
Das war eine. Ich hab's auch nicht verstanden. Aldi hat sowieso irgendwie eine ganz merkwürdige Werbestrategie. Ich war dann letztens beim Aldi einkaufen. Die hatten da irgendwie so ein Poster hängen und ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, kapiert doch keine Sau. Ich weiß schon gar nicht mehr, also du musst dann, wenn du so ein Poster da hast, musst du doch einen griffigen Slogan draufknallen, so was weiß ich, willig oder sowas, ne? Und das war aber halt irgendwie einfach, weil, und dann kam irgendwie so ein totaler Monstersatz, ein übelstes Konstrukt, wo ich dachte, das kapiert doch keiner, der beim Aldi einkaufen geht. Das ist auch, ich stand also davor bitte. Und dachte so what? Was will mir dieses Poster sagen?
Hashtag Poor-Shaming oder was hier?
Nein. Ach, ja.
Hast du diese Fernet-Branca-Werbung?
Man sagt, er habe magische Kräfte.
War jetzt nicht, das war jetzt...
mit dem fliegenden Adler aus den 80ern.
Genau die. Aber die hatten jetzt hier in Berlin plakatiert, ohne fliegenden Adler. Mhm. Und auf dem Ding stand drauf, ich mal gucken, ob ich es doch zusammenkriege. Ich habe ein Foto mit meinem Handy damit gemacht. Also, da steht drauf, irgendwie morgens um 3 an der Endstation aufwachen.
Schön.
Ist das jetzt Anti-Werbung? Weil wenn man so eine Flasche Fernet Branca getrunken hat, kann einem das passieren?
Ja, wahrscheinlich.
Oder ist das jetzt ein Grund, Fernet Branca zu trinken? So, darauf trinke ich jetzt ein Fernet Branca.
Das ist wahrscheinlich wie die Sternenburg-Werbung.
Wie geht die?
Die spielen halt auch mit dem Billigbier-Klischee.
Mhm.
Total. Und machen damit ihr auch bei Social Media, die machen eine ziemlich gute Werbekampagne.
Mhm.
Ja, ich kann es jetzt nicht mehr rezitieren, aber die machen eine ziemlich gute Werbekampagne.
Sprache.
Über Sprache. So wie die Außerirdischen. Hätten die meine Flasche Fernet Branca getrunken.
Oder Sternburg. Wahrscheinlich werden sie dann sofort wieder abgehauen.
Schön Sterni. Ja, nee, ich fand auch die Zeichensprache ganz schön. Es hat mich so ein bisschen an Torchwood erinnert.
Mit der Glasscheibe, ne?
Mit der Glasscheibe und dem Nebel und den Außerirdischen dahintern. Und ich dachte so, die wollen jetzt bestimmt auch irgendwie kleine Kinder zum Aussaugen haben.
Ja, die Aliens, die konnten so kommunizieren. Also erstmal sahen die aus wie stehende Tintenfische, so ein bisschen. Also wie so ein Tintenfisch, der auf dem Tentakel steht.
Aber den fehlt ein Bein.
Es war ein Septapus.
7 Beine.
Ein 7 Beiner. Septapod hieß der. Hießen die. Also mit Reden hat nicht so ganz geklappt. Also die klangen halt auch mehr so wie so Elefanten oder Wale halt. Und dann hat sie irgendwann mal einfach so ein Whiteboard mitgenommen und hat dann ihren Namen drauf. Oder hat Human, hat sie draufgeschrieben. Humans. da konnten sie sofort was mit anfangen, weil die konnten nämlich dann einfach so quasi aus ihren Tentakeln so eine Art Rauchtinte versprühen.
Mhm. Und das sah cool aus.
Das sah cool aus. Und zwar mit allen, also die haben immer nur eins so hochgehoben, weil die standen halt auf ihren Tentakeln, aber eins konnten sie, oder haben dann eins hochgenommen, das hat dann sich so dreifach geöffnet, wie so ein Sandwurm. Mhm. Und dann kam halt diese schwarze Tinte raus und die haben immer so, das sahen immer aus wie so Kringel mit Klecksen dran. Mehr oder weniger.
So wie wenn man eine Kaffeetasse auf ein Blatt Papier stellt.
Richtig, genau. Kaffeekringel. Also ja. Noch ein bisschen schwieriger halt. Mit so ein bisschen mehr Kram dran. Ja, und das haben die dann entziffern, haben gesehen, ja, das ist irgendwie halt ein anderes Konzept. Da gibt es irgendwie keinen davor und danach so richtig. Und das ist irgendwie so, als wie wenn man, was hat er gesagt, wenn man einen Satz mit beiden Händen von beiden Seiten.
Beiden Seiten anfängt, da muss man vorher wissen, wie der Satz endet und wie viel Platz man braucht.
Richtig. Genau, das waren die Worte.
Ja, ich habe aufgepasst.
Das war dann eigentlich auch so ein bisschen die Message für mich des Films, so von wegen, du lernst, also das, soll man jetzt mal das Ende verraten? Oder?
Ja, klar.
Also Achtung Leute, Spoiler. Die Aliens wollten der Menschheit halt einfach nur ihre Sprache beibringen, weil sie wohl wussten, dass sich dadurch ihre Denkweise so ändert, dass sie in der Lage sind, Frieden miteinander zu schließen.
Hatten die nicht gesagt, in 3000 Jahren hilft die Menschheit den Aliens bei irgendeinem Krieg?
Und beim Krieg haben sie nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, sie helfen ihnen in 3000 Jahren, wie nicht.
Und wie kommt die Krankheit von Hannah Montana da rein?
Das war jetzt irgendwie für mich dieser Arzi-Teil oder auch der emotionale Teil, weil also diese Hauptstory hat eigentlich nicht viel Emotionen drin, außer es halt auch so ein bisschen so dieses...
Eine vorhersehbare Love-Story vielleicht noch.
Ja, aber die wirkte ja dann auch so ein bisschen nach. Also die am Anfang wurde halt...
der Wissenschaftler sitzt mit ihr auf der Ladefläche eines Trucks.
Also am Anfang,
und er sagt so, ah ja, ich denke zu kompliziert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich Single bin. Natsch, natsch, natsch. Ich hab dir vorher gesagt, da geht noch was. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht bin ich deshalb Single. Und ich so, hä?
Ja, das war schon so ein bisschen klar. Aber das Interessante war halt bei dem Film, ich meine, wir sind jetzt mitten im Spoiler-Bereich. Am Anfang vom Film, die allererste Sequenz ist halt, dass du siehst, sie hat eine Tochter, die sie sehr liebt, denke ich mal natürlich. Und die stoppt dann in relativ
jung. Den Vater sieht man nicht.
Und man sieht aber, man kriegt mit, dass sie sich getrennt haben. Und die Tochter stirbt dann in jungen Jahren an Krebs. Dann ist am Ende vom Film gar nicht mehr klar, ob das jetzt vorher passiert ist oder nachher. Weil der Vater ist ja offensichtlich dieser Wissenschaftler.
Genau.
Ich habe dann kurz überlegt, hat sie ihn im Flugzeug dann vielleicht das schon erkannt? Also wusste sie dann, dass er das ist? Habe ich ganz kurz mal so als Theorie gesponnen, aber habe ich gedacht, nee, da liefert der Film keine Hinweise drauf.
Aber sie sagt doch dann zu ihr, es geht um eine Krankheit.
Und später in so einer Traumsequenz, in so einer Gedankenweltsequenz.
Ja, also offensichtlich hat doch Hannah Montana irgendeine Krankheit in die Welt gebracht. So habe ich das verstanden.
Ich habe das so verstanden, dass sie, also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich dachte, mit der Krankheit wäre ihre Krankheit gemeint, also der Krebs.
Sie sagt doch irgendwie sowas.
Aber das wäre kein Grund dafür, dass der Vater sich von ihr trennt.
Nee, das wäre kein Grund.
Aber wieso krank?
Ich habe das so verstanden, dass sie halt sterben muss, Hannah Montana, um halt irgendwie, keine Ahnung, Antikörper gegen irgendeine Krankheit zu entwickeln, die man in 3000 Jahren braucht.
Nee, das habe ich so überhaupt nicht verstanden. Okay. Ich habe das Ganze nur gesehen, so von wegen, sie weiß schon irgendwie, dass ihre, dass die Beziehung mit ihrem Mann zerbrechen, oder sie, vielleicht ahnt sie es einfach. Also, ich habe es so gesehen. Geh auf allem, was man sich irgendwie, auf alles, was man sich einlässt im Leben, kann ja irgendwie schief gehen. Also alles, was man irgendwie anpackt, kann schiefgehen. Und dass eben am Ende das quasi klar war, dass jetzt alles, was sie jetzt noch aufbaut oder noch erreicht in ihrem Leben, alles in die Hose gehen kann.
Ja, das kann sein.
Aber das ist,
dass man sich trotzdem um ihre Krankheit ging. Dass sie ihm gesagt hat, ich weiß, dass Hannah irgendwie mit 13 Jahren sterben wird.
So was
wird.
In der Richtung hätte ich gedacht.
Ah, okay.
Aber vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun. Also weil wenn sie das gesagt hätte, wäre es kein Grund für ihn gewesen, sie zu verlassen. Also ich meine, was für ein A-Loch... Also, das macht ja keinen Sinn.
Tja.
Aber ich denke, also für mich war das dann so ein bisschen die Aussage, irgendwie dreht sich das Leben ja auch im Kreis, so Geburt und Tod und das dazwischen halt, dass man sich trotzdem auf was Neues einlassen kann, auch wenn man im vollen Bewusstsein, dass das schlecht enden kann. Dass das, was man sich vornimmt, nicht...
Das haben sie auch sehr plakativ so gesagt im Film.
Haben sie es so gesagt sogar?
Ja.
Ja, dann habe ich auch aufgepasst, siehst du mal. Haben sie es wörtlich gesagt?
Ja, selbst wenn man weiß, wie das ausgeht, will sie jeden Moment genießen. So in der
das
Art.
Hat sie sogar gesagt.
Hat sie das gesagt, ja.
Ja, okay, dann ist es. Dann schließt sich ja der Kreis. Hahaha.
Ja, und der schließt sich am Ende relativ schnell, weil...
am Ende hast du das Gefühl, das Geld ist alle oder so.
Ja.
Oder die Zeit ist aus. Ich meine, der hat 1:17 Laufzeit. Man hätte vielleicht an ein paar anderen Stellen was wegnehmen können. Meinetwegen hätte auch noch ruhig länger laufen können.
Weil auf einmal, also... Es wird ein riesen Bohai drum gemacht, dass da diese Glasscheibe ist. Auf der einen Seite sind halt die Aliens, auf der anderen Seite sind die Menschen. Mhm. Wegen der Atmosphäre. Und dann sind die Aliens ein bisschen beleidigt und ziehen so ein bisschen, ziehen sie ein Stück zurück, schicken aber irgendwie eine Kapsel runter, weil die Hauptdarstellerin irgendwie sich da auf das Feld stellt und irgendwie wahrscheinlich telepathisch mit denen Kontakt aufgenommen hat. Und dann fluten sie die Kapsel mit der Alien-Atmosphäre.
Die offensichtlich dann doch atembar ist.
Ja, offensichtlich doch atembar ist.
Was aber im Rahmen des Filmes Sinn macht, weil die sind halt übervorsichtig. Die haben ja auch diese Dekontaminationsanzüge an, obwohl sie, und Strahlenschutzanzüge, obwohl sie keine Strahlung gemessen haben und so. Was heißt übervorsichtig? Da ist man natürlich schon vorsichtig in so einer Situation, das ist klar. Aber das ist halt dann, nee, so.
Ja, und dann können die halt relativ schnell, relativ gut miteinander kommunizieren.
Ja, ich meine, da sind aber auch schon irgendwie 1,5 Stunden ins Land gegangen, ne?
Ja, und im Film 1,5 Monate oder sowas, ne?
Aber, ich sag mal, der Film, also der Höhepunkt von dem Film quasi, also wo das dann halt rauskommt, dass das halt, dass die Aliens den Menschen die Sprache beibringen wollen, weil das halt gute Auswirkungen hat für alle Beteiligten, also auch für sie selber anscheinend in 3000 Jahren. Dann ist ja auch nichts mehr zu sagen eigentlich. Es gibt halt keine Ballerei am Ende irgendwie. Oh, wir müssen jetzt noch die Bombe entschärfen oder so. Oder zünden. Oder mit einem Doppeldecker da irgendwie reinfliegen und einen Apple-Laptop anschließen.
Naja, ich muss in letzter Sekunde noch mit dem Chinesen telefonieren. Mit dem unvermeidlichen Chinesen telefonieren.
Das fand ich auch krass, dass die Chinesen da so echt als die treibenden Aggressoren quasi dargestellt worden sind.
Ja, erfrischend.
Stimmt, in letzter Zeit.
Weil wir vorher diesen Film, den Trailer für den Film mit Matt Damon gesehen haben, der ja in China produziert wurde. Mit Alibi Matt Damon als kaukasischen Schauspieler.
Um irgendwie im amerikanischen Markt halt oder im europäischen Markt besser zu landen mit dem Film wahrscheinlich. Also einer von unseren Begleitern im Kino hat gesagt, die Chinesen haben den Matt Damon angeheuert und dann ist trotzdem wieder Whitewashing vorgeworfen worden.
Ja, normalerweise erleben wir ja, dass dann alibihalber irgendwelche Chinesen reingebaut werden, die dann gut sind, um den Film in China besser zu vermarkten.
Ja, ja.
Und hier sind die Chinesen eher die fiesen Möps.
Da sind sie eher die fiesen Möppe, obwohl ich glaube, die...
Was ist eigentlich die Mehrzahl von Möps? Sind das Möpse?
Ein Möp?
Fiese Möpse?
Ich glaube, also eigentlich eher Möppe.
Fiese Möppe. Okay.
Ich habe so nie eine Mehrzahl. Mir kam heute Morgen, fiel mir gerade ein, eine Frau mit zwei Möpsen entgegen. Hahaha. Aber der eine war halt schwarz und der andere war weiß, das ist mir sehr stark aufgefallen.
Milch und Kakao.
Milch und Schokolade. Schwarz und weiß. Der Film war auch ziemlich viel schwarz-weiß. Haben wir ja schon gesagt, die Farben ausgeflasht. Aber also hellgrau und dunkelgrau sind so die Hauptfarben, würde ich sagen.
Ja.
Sehr stylisch, sehr modern irgendwie.
Kennst du den...
Das Haus, in dem die gewohnt hat.
Du fandest das so toll. Ich fand das total bedrückend. Ich fand das deprimierend.
Ich fand aber
irgendwie alles, was das Privatleben dieser Frau betraf, fand ich sehr deprimierend.
Ja, da hatte ich dieses... Das habe ich übrigens oft in amerikanischen Produktionen. Das erste Mal ist mir so richtig krass aufgefallen in Emergency Room. Als mal kurz, ab und zu wird mal ganz kurz das Privatleben der Ärzte, das nicht existierende Privatleben, das irgendwie so in relativ teuren Wohnungen mit nicht ausgepackten Umzugskartons besteht. So. Und bei dem Film war halt dann dieses Haus, halt ein total modernes Haus, aber ein Traum.
Ich fand es nicht so schön. Ich fand das...
Nicht schön ist vielleicht was anderes. Aber stylisch. Unglaublich stylisch.
Ich musste so an Monschau denken, als ich das gesehen habe, wegen diesem Feldstein. Also nicht Feldstein, aber
deprimiert dich.
Dieses Schiefer-Feldstein-Gedöns, ja, und
was ist schön.
Das hätte da so super hingepasst, aber das ist so ein nasses Loch, weißt du? Und ich stelle mir halt immer vor, wie dann irgendwie alles da so trist und nass ist. Es ist ja auch nie, es scheint nie die Sonne in dem ganzen Film.
Nee, scheint nicht die Sonne. Und es ist wirklich, die Farben sind ausgewaschen und sie wird ja auch als einsamer Charakter eingeführt. Das heißt ja auch gesagt, so, ich glaube, das soll zeigen, sie, wie sie dann so durch einen leeren Hörsaal läuft. Das soll vielleicht ihre Einsamkeit zeigen. Dann läuft sie durch die leere Cafeteria. Und das könnte ihre Einsamkeit zum Ausdruck bringen. Nachdem man vorher gesehen hat, dass halt ihr Mann sie verlassen und ihre Tochter tot ist. Ob das ihre Einsamkeit vielleicht?
Ja, wir hatten Spaß.
Auch wir hatten gut Spaß, ja. Ich hoffe teilweise, wir haben die Leute um uns rum nicht gestört.
Doch, ich glaube schon. Aber
viele Leute können nicht flüstern anscheinend.
Ja, deine Kumpels auch nicht.
Ja. Und ich kenne noch eine.
Ja.
Leute, also mal für alle, die das irgendwie nicht kapiert haben. Also flüstern ist stimmlos. Also so ist flüstern. So ist nicht flüstern.
Und so ganz bestimmt auch nicht.
Richtig.
Im Kino.
Also stimmlos ist flüstern. Das andere ist Bühnenflüstern. Das ist was anderes. Das ist, da wird absichtlich so geflüstert, dass es Zuschauer das hören können.
Aber ich war etwas fassungslos. Du hast es nicht ganz verstanden. Das Ganze spielt ja in Montana. Also USA, Montana.
Ja, okay.
Und die Tochter von dieser, also der Charakter der Tochter heißt Hannah. Und ich habe gedacht, das ist nicht euer Ernst. Ihr nennt das Kind nicht wirklich Hannah. Hannah Montana?
Ja, aber sie ist doch nicht aus Montana. Das spielt nur zufälligerweise, ja, raus, ist in Montana.
Ich habe die ganze Zeit da irgendwie Montana gesehen. Ich habe gedacht, es fehlt nur, dass da eine Hannah Montana kommt. Und dann heißt dieses Kind auch noch Hannah.
Ich glaube, dass es beabsichtigt war.
I'm coming like a wrecking ball. Ja, also, nee, also.
Das war die mit dem Twerken, oder?
Das weiß ich nicht. Das war die mit der Abrissbirne.
Miley Cyrus, die immer so sich bückt und dabei die Zunge raushängen lässt.
Genau, die kann ihre Zunge nicht im Mund halten.
Ja, das ist die. Und die war als Kinderstar, richtig? Bei
Disney, Hannah Montana.
Und was war Hannah Montana bei Disney? Ein Kind, ja, aber was für eins?
Fernseh- und Filmreihe mit einer Teenagerin.
So Beverly Hills-mäßig oder
Die Hannah Montana, also ich fische jetzt in sehr trüben Gewässer, ist, glaube ich, eine Sängerin und, ja, eine Sängerin.
Sängerin.
In der Serie.
Ach so.
Oder so Musical-Darstellerin / Sängerin.
Okay.
Die aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendein Double hat. Und da muss das Double mal auf der Bühne stehen und dann kann Hannah Montana halt irgendwie als Double unerkannt in der Menge oder keine Ahnung.
Also sie ist eigentlich ein Star, aber sie sucht dann doch irgendwie dann wieder das normale Leben.
Ja, irgendwie was in der Art. Also bitte korrigiert mich.
Lass mich raten, lernt einen jungen Mann kennen, der nicht wissen darf, dass sie...
Vermutlich. So sehr stecke ich in der Materie nicht drin, wirklich nicht.
Nee, ich kannte den Namen Hannah Montana, habe ich schon mal gehört. Aber ich habe gesagt, so aufregend ist das jetzt auch nicht.
Ja, aber das ist ein ziemlich großes Franchise für Disney. Bevor Miley Cyrus ein bisschen...
Lass mich raten, das lief immer nach Desperate Housewives.
nee, ich hab's nie gesehen, wirklich nicht. Ich hab nur irgendwie, warum weiß ich das überhaupt? Ach, egal.
Was man so alles in seinem Gehirn mit sich rumschleppt, ja.
Ja, in der Tat. Nee, was ich noch sagen wollte, es gibt ein cooles Video, das verlinken wir in den Shownotes, weil wir über Wischiwaschi-Farben gesprochen haben, warum Marvel-Filme nie schwarz und weiß sind. Also die Marvel-Filme haben laut Meinung dieses Kritikers auch ein sehr verwaschenes optisches Design, weil sie keinen vernünftigen Schwarzton und keinen vernünftigen Weißton haben, sondern nur, also das dunkelste Schwarz bei Marvel-Filmen ist irgendwie ein Grau.
Nochmal für jemanden, der sich das echt nicht merken kann. Also Captain America und Superman und so weiter, das ist...
Frag mich nicht, DC?
Und X-Men und so ist...
Aber Captain America spielt bei Avengers mit und Avengers ist mit dem Hulk und
so.
Iron Man und das ist, glaube ich, auch wieder Marvel, wobei Marvel teilweise auch wieder Spider-Man war, aber Sony irgendwie auch noch Rechte an Spider-Man hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und mich das eigentlich überhaupt nicht interessiert, diese ganze Comic-Verfilmung.
Mich auch nicht. Also ich habe jetzt zwar in letzter Zeit doch relativ viele davon gesehen, aber soweit mir mal zu merken, wer welcher Verlag ist, konnte ich mich noch nicht irgendwie durchringen. Ist es auch nicht so wichtig. Ja, okay, also du sagst jetzt, Marvel-Filme sind auch eher verwaschen im Dingensbums.
Ja, weil sie keinen vernünftigen Schwarz- und Weiß-Wert haben, sagt der Typ. Und da hat er irgendwie, hat mal so Szenen nachkoloriert und mal so nachgemessen. Einfach ein Bild genommen von einem Marvel-Film, Galaxy Quest, Guardians of the Galaxy. Und hat halt mal geguckt, was ist der dunkelste Punkt in diesem Bild. Also was eigentlich schwarz sein müsste.
Jo.
Und hat einfach den Farbwert genommen, hat gesagt, der ist nicht schwarz.
Ja, aber jetzt, weil sie es nicht besser können, doch nicht.
Ich glaube, seine Theorie war, dass das irgendwie das Marvel-Look and Feel sein soll.
Ah, okay.
Aber dadurch sind die Farben halt einfach nicht so kräftig, wie sie sein könnten. Mhm. Und man gibt halt normalerweise viel Geld für, bei Filmen aus für Color Shading, keine Ahnung, wie das, oder Farbkorrektur am Ende. Mhm. Das ist halt alles möglichst knallig, bunt und kräftig. Ich meine, das sind Comic-Verfilmungen, die müssen bunt sein, meiner Meinung nach. Also verstehe ich dann auch nicht, warum man die so wischiwaschi macht.
Naja, das muss ich nach der Stimmung des Films irgendwie...
Ja, aber hier, Guardians of the Galaxy.
Ja, den habe ich ja nicht gesehen.
Ist ja in jeder Hinsicht bunt.
Okay.
Von den Charakteren her, von der Story her. Und dann kann man auch bei den Farben halt mal einfach mal ein bisschen aufdrehen. Ich meine, man hat eine Darstellerin, die grün ist, eine Darstellerin, Frau Gillen ist, glaube ich, blau. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Also ich meine, da kann man doch richtig schön krass am Farbdreher drehen.
Ja, aber muss man nur, weil es eine Comic-Verfilmung ist?
Da passt es. Bei Guardians of the Galaxy auf jeden
okay.
Fall.
Okay, aber sie mussten sich nach der Corporate Identity halten und die heißt... Wir haben kein richtiges Schwarz und Weiß. Wir sind halt mehr so die Zwischentöne.
Ja, das hatte irgendwie eine Zeit lang wohl auch in den Comics irgendwie eine Tradition gehabt.
Weißt du, was auch extrem, also zum Beispiel Akte X war auch so extrem verwaschen. Das ist mir das erstmal so richtig im Fernsehen aufgefallen. Dass überall, als wenn die in jeder Szene irgendwie Nebel versprüht hätten, sah das aus.
Ja, in der Tat.
Und es hat halt eine andere Stimmung, ne? Also dieses knallbunte... kontrastreiche, das sieht ja auch nicht mehr, dieses Weichgespülte sieht auch mal so ein bisschen realistischer aus, finde ich. Einfach schon allein nur durch die Farben. Mhm. Ja, ich glaube...
Im Gegensatz zu Voyager oder so.
Damit wäre jetzt... Ach, mein Film ist eigentlich... Ich überlege gerade, ob mir was einfällt.
Jay, würdest du empfehlen, den Film im Kino zu sehen?
Ja, Mike. Ich würde The Arrival... empfehlen für Leute, die kein Problem damit haben, sich eine gute Star Trek-Folge in Filmlänge im Kino anzugucken.
Ja, dem schließe ich mich an. Es wird wahrscheinlich nichts für Leute sein, die normalerweise Marvel-Filme gucken.
Oder die jetzt...
Oder Transformers. weil es ist einfach, ich sag mal, der Abstand zwischen zwei Schnitten... übersteigt doch so die übliche Länge zwischen zwei Cuts bei Transformers um Längen. Das heißt, man hat auch mal eine Einstellung, die über eine Sekunde geht. Das heißt, es bricht mit üblichen Sehgewohnheiten ein ganz klein bisschen. Der Soundtrack ist gewöhnungsbedürftig. Also ich fand ihn angenehm in weiten Teilen. Du wahrscheinlich auch.
Ja, passend ja. Irgendwie.
Aber ist halt alles, im Großen und Ganzen ist es kein Mainstream.
Nö, das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es Mainstream ist. Aber es ist aber auch nicht jetzt super schwer und verkopft. Ich fand, also als Kritikpunkt würde ich noch sagen, vielleicht hätte man sogar noch ein bisschen mehr Linguistik irgendwie reinbringen können, als sie gemacht haben. Gerne also noch so ein oder zwei Details mehr aus der Sprachforschung. Die Liebesgeschichte, in Anführungszeichen, mit dem Wissenschaftler, die war, wie du schon sagtest, so ein bisschen Holzhammer. Mhm. Und auch vorhersehbar und so weiter. Aber letzten Endes, meiner Meinung nach, gibt das halt im Rahmen von der gesamten Handlung alles schon irgendwie Sinn. Weil es ist jetzt egal, wie die sich jetzt genau verlieben. Der Punkt ist halt irgendwie, das Leben geht weiter und alles ist im Kreis und ein Werden und Vergehen. Und gerade in dem menschlichen Leben ist doch irgendwie, was früher schon war, auch das, was vielleicht noch irgendwie morgen gilt. So. Abgesehen jetzt von irgendwie Smartphones.
Damit schließt sich sozusagen auch der Kreis dieser heutigen Episode der dreibeinigen Podcaster, die heute siebenbeinig waren. mit unserer Besprechung von The Arrival und bleibt uns eigentlich nur noch euch vor allen Dingen schöne Weihnachten zu wünschen, weil wir uns wahrscheinlich in diesem Jahr auch nicht mehr hören. Ja, Sebastian macht hier die virtuellen Glocken.
Das ist gemeinfrei, Sebastian.
Stille Nacht. Das könnte gemeinfrei sein. Also wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Und ja, ich denke mal, dieses Jahr hören wir uns nicht mehr. Wir wünschen euch auch gleichzeitig einen guten Rutsch. Freuen uns nach dem tollen Jahr 2016 auf ein noch tolleres Jahr 2017. Hören uns hoffentlich gesund und munter wieder im neuen Jahr. Rutscht gut rein. Bis dahin.
Holder Knabe in lockigen Haar, Chor der Engel frohlocket, Chor der Engel, das war falsch.